SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Jonathan Hadem. Guten Tag. Seit Jahren schauen wir uns jedes Jahr die PISA-Studie an und regen uns tierisch darüber auf, wie ungebildet doch unsere Jugend ist und dass die ja sowieso alle nicht mehr ordentlich auf unseren Alltag vorbereitet werden. Aber wie ist das denn bei uns Erwachsenen? Haben wir alles, was es braucht, um im Alltag zu bestehen? Lesen, rechnen, schreiben, Texte analysieren. Das schaut sich die OECD alle 10 Jahre an und stellt heute seine Ergebnisse zur sogenannten PIAC-Studie vor. Oder P-I-A-C. Naja, Bianca Schwarz berichtet.
Erwachsene aus 31 Industriestaaten wurden getestet, die meisten aus Europa und Amerika. Das Ergebnis: In allen drei abgefragten Bereichen liegt Deutschland zwar über dem Durchschnitt, aber gehört nicht zu den Spitzenreitern. In Sachen Lesekompetenz landen deutsche Erwachsene auf Platz 12 von 31, im Rechnen auf Platz 11 und etwas besser gelingt es deutschen Erwachsenen, Alltagsprobleme zu lösen, Platz 9. Die Spitzenreiter in allen drei Bereichen sind Finnland, Japan und Schweden. Auch Deutschland belegt einen Spitzenplatz, einen traurigen allerdings. In keinem der untersuchten Länder ist der Bildungserfolg so stark abhängig von der sozialen Herkunft, also vom Bildungsstand der Eltern, wie in Deutschland. Das zeigt sich in den PISA-Studien für Schülerinnen und Schüler und ebenso bei den Erwachsenen. Sprich, was als Kind nicht gelernt wird, wird später auch nicht nachgeholt.
Schauen wir auf die sehr viel ernstere Situation in Syrien. Da gibt es ja gerade viel Unsicherheit. Das nutzt Israel und bombardiert jetzt potenzielle Munitionslager, Forschungszentren, Marineschiffe, Flughäfen und Flugzeuge. All das soll nicht in die Hände von Extremisten fallen, beschwichtigt die israelische Regierung. Nina Amin berichtet aus Kairo.
Anwohner berichten nach der Bombardierung eines Forschungszentrums bei Damaskus von starkem Gasgeruch. Das Assad-Regime hatte in der Vergangenheit Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Bei den Angriffen waren offenbar Militärflughäfen im ganzen Land und Marinebasen an der Küste im Fokus. Damit keine Reste von Chemiewaffen oder Langstreckenraketen in die Hände von Extremisten fallen, so Israels Außenminister wörtlich. Widersprüchliche Angaben gibt es über israelische Soldaten in Syrien. Arabische Medien und die Nachrichtenagentur Reuters berichten von israelischen Panzern rund 25 Kilometer südwestlich der Hauptstadt. Ein israelischer Armeesprecher wies das zurück. Ägypten, Katar und Saudi-Arabien verurteilen den israelischen Vormarsch in Syrien als einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Auch der UN-Sondergesandte für Syrien, Patterson, nannte das Eindringen Israels in syrisches Territorium als einen Verstoß gegen die Abmachungen. Das müsse aufhören.
Der israelische Regierungschef Netanyahu hat neben den Angriffen in Syrien heute noch einen Auftritt auf einem anderen Schauplatz. Im Korruptionsprozess sagt er heute zum ersten Mal vor Gericht aus. Wie viel und was man da erwarten kann, erklärt Bettina Meyer aus Tel Aviv.
Ich will darüber reden, ich will aussagen, so begann Israels Premier Netanyahu seine Rede vor den Richtern des Tel Aviver Bezirksgerichts. Er führe das Land in einem Krieg an 7 Fronten und glaube, er könne alles gleichzeitig managen, auch seinen Prozess, sagte Netanyahu, der heute erstmals vor Gericht erschien, um selbst in seinem Korruptionsprozess auszusagen. Er wies alle Vorwürfe der Bestechung als absurd zurück und sprach von einer Hexenjagd gegen ihn. Es habe kein Verbrechen gegeben, also haben sie eins erfunden, verkündete Netanyahu vor Prozessbeginn. Netanyahus Anwalt kündigte an, alle Vorwürfe zu widerlegen. Dem Premier wird in 3 Fällen Bestechung und Korruption vorgeworfen. So habe der Politiker einem Telefonriesen in Israel Vergünstigungen gewährt, im Gegenzug für positive Berichterstattung über ihn in einem firmennahen Medium. Zweitens soll Netanyahu einem Zeitungsverleger angeboten haben, ein Konkurrenzblatt zu schwächen, im Austausch für positive Berichterstattung. Und Netanyahu soll teure Luxusgeschenke von reichen Freunden angenommen haben, im Gegenzug für Steuervergünstigungen.
In Russland ist ein Mann festgenommen worden, der neben der russischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Er soll einen Anschlag auf eine Bahnstrecke geplant haben. Der russische Inlandsgeheimdienst hat erklärt, der Mann sei von ukrainischen Auftraggebern bezahlt worden. Jürgen Buch.
Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat mitgeteilt, der Mann habe die russische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Er soll nach Angaben des Geheimdienstes einen Anschlag auf eine Bahnstrecke bei Nizhny Novgorod geplant haben. Die Stadt liegt etwa 450 Kilometer östlich von Moskau. Bei seiner Festnahme soll auch ein einsatzfähiger, improvisierter Sprengsatz gefunden worden sein. Es kursiert ein Video, in dem zu sehen sein soll, wie Spezialeinsatzkräfte den Mann festnehmen. In einem weiteren Video soll er zu sehen sein, wie er sich dazu bekennt, im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes einen Anschlag auf eine Bahnstrecke geplant zu haben.
Vor 2 Jahren sind durch eine ARD-Dokumentation mehrere Missbrauchsfälle im deutschen Schwimmsport bekannt geworden. Im Mittelpunkt stand damals der Wasserspringer Jan Hempel. Der wurde jahrelang von seinem Trainer missbraucht. Hempel hat damals vor allem auch das Versagen des Deutschen Schwimmverbandes kritisiert. Neue ARD-Recherchen zeigen jetzt, wie schwer sich der DSV bis heute im Umgang mit diesen Fällen tut. Peter Wosny.
Mehr als 1,5 Jahre hat sich die unabhängige Kommission Zeit genommen, um die Missbrauchsfälle im Deutschen Schwimmverband aufzuarbeiten. Und dabei hat das 4-köpfige Team um die Kölner Soziologin Bettina Ruloffs einige strukturelle Schwachstellen aufgedeckt, wie etwa fehlende Meldeketten für sexuelle Gewalt. In ihrem Bericht fordert die Kommission, Schutzkonzepte in Vereinen einzuführen. So sollen etwa abgeschottete Trainingssituationen vermieden werden. Doch als die Kommission bereits arbeitete, ereignete sich offenbar ein neuer Fall. Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2023 feuern Schwimmer eines Vereins lautstark ihre Teamkollegen an, auch mit einer großen Trommel. Plötzlich attackiert eine ehemalige Bundestrainerin die Gruppe, erst mit Worten, dann körperlich mit einem Trommelstab. Die Beschuldigte streitet die Vorwürfe auf ARD-Anfrage zwar ab und auch der DSV scheint den Fall zunächst herunterzuspielen, wie eine interne E-Mail belegt. Nach langem Zögern leitet er aber schließlich doch ein Disziplinarverfahren ein, 1,5 Jahre nach dem Vorfall.
Wenigstens eine positive Meldung haben wir heute noch. Die Nobelpreise werden heute verliehen. Die Zeremonie findet im Stockholmer Rathaus statt. Dabei werden die Nobelpreise für Physik, Chemie, Medizin, Literatur und der Preis für Wirtschaftswissenschaften an die jeweiligen Preisträgerinnen und Preisträger verliehen. Der Friedensnobelpreis hingegen wird wie immer in Oslo verliehen. Sophie Donges berichtet.
Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an die japanische Organisation Nihon Hidankyo. Überlebende und Angehörige der Opfer der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki haben sie gegründet. Sie setzt sich für eine atomwaffenfreie Welt ein. In der Begründung des Nobelkomitees heißt es, mit ihren Zeitzeugenberichten helfen sie uns, das Unbeschreibbare zu beschreiben, das Undenkbare zu denken. Den Literaturnobelpreis bekommt die Südkoreanerin Han Kang überreicht. Außerdem werden die Preise für Physik und Chemie verliehen, beides Auszeichnungen für Forschende, deren Thema künstliche Intelligenz ist. Der Preis für Medizin geht an 2 Wissenschaftler, die sich mit Genregulation beschäftigen. Und der Preis für Wirtschaftswissenschaften in Gedenken an Alfred Nobel, den teilen sich 3 Forscher, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie Wohlstand in der Welt verteilt ist. Die Nobelpreise sind jeweils mit 11 Millionen schwedischen Kronen dotiert, umgerechnet etwa 955.000 Euro.
Fokus Südwest.
Im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Mord am Frankfurter Hauptbahnhof im Sommer sind heute in Lahr und Denzlingen 4 Personen festgenommen worden. Mit 400 Einsatzkräften hat die Polizei zudem 13 Objekte in Südbaden durchsucht, um Beweismittel gegen die Verdächtigen zu finden. Details kennt Christine Feenstra.
Die 4 festgenommenen Männer sollen auf unterschiedliche Weise an dem Verbrechen beteiligt gewesen sein. Einem wird vorgeworfen, den mutmaßlichen Haupttäter begleitet und unterstützt zu haben. 2 andere sollen Informationen zur Identität und zum Aufenthaltsort des Opfers gegeben haben. Außerdem hat die Polizei einen Mann gefasst, der die Tat im Frankfurter Hauptbahnhof laut Staatsanwaltschaft ursprünglich hatte begehen wollen. Im August war dort ein 27-jähriger Türke an einem Gleis durch mehrere Schüsse getötet worden. Anlass für die Tat soll eine Familienfehde gewesen sein. Der mutmaßliche Schütze war kurz nach der Tat festgenommen worden. Er hatte zuletzt in Lahr gelebt.
Ja, so wird das natürlich nichts mit mehr Kita-Personal. Die Stadt Mainz kann die Erzieherinnen und Erzieher in ihren Kitas nicht wie geplant in höhere Gehaltsgruppen einstufen. Das hat jetzt die Aufsichtsbehörde ADD bestätigt. Sie hat Mitspracherecht, weil die höheren Gehälter über den städtischen Haushalt abgedeckt werden müssen. Stefan Schmelzer.
Der Stellenplan ist ein wichtiger Bestandteil des städtischen Haushalts und muss von der ADD genehmigt werden. Das war aufgrund des hohen Haushaltsdefizits nicht passiert. Die Stadt wollte eigentlich, dass alle Kita-Erziehenden nach einer entsprechenden Weiterbildung in eine höhere Gehaltsgruppe aufsteigen. Statt der Höhergruppierung bekommen die Beschäftigten jetzt eine Zulage. Nachteil, das Geld wird bei der Rente nicht angerechnet. Deshalb bleibe das Ziel, alle Mitarbeitenden dauerhaft höher zu gruppieren, so Oberbürgermeister Hase.
Und sonst so?
Bei und für wen will ich arbeiten? Es gibt massive Unterschiede und es ist natürlich nett, wenn man auch wertgeschätzt wird für das, was man da tut von seinem Arbeitgeber. Ein besonderes Gutsell ist es natürlich, wenn man am Firmengewinn beteiligt wird. Das macht zum Beispiel die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift so. Deren Eras-Tour ist nach 2 Jahren jetzt am Wochenende zu Ende gegangen. Und sie hat jetzt ihren Crewmitgliedern insgesamt fast 200 Millionen Dollar an Boni ausgezahlt. Das wurde auf Lkw-Fahrer, Tänzer, Tontechnikerinnen und Stylisten verteilt. Großzügig, könnte man meinen. Die Tour hat aber natürlich auch entsprechend Geld reingebracht. Laut Fachmagazin Polestar etwa 2 Milliarden US-Dollar.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.